Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet, unter www.citychurch.de.
Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht. Denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Angstfrei leben, auch dann, wenn es im übertragenen Sinn durch dunkle Täler geht, wenn unser Leben weniger schön verläuft, wenn wir Probleme haben, wenn Schicksalsschläge uns begegnen, wenn wir niedergeschlagen sind. Geht das? Das ist die Frage. Oder ist es nichts weiter, dieser Vers, als so eine Art schöngeistige Literatur, die ganz toll klingt, die vielleicht so unser Herz ein klein wenig bewegt, aber die mit der eigentlichen Realität, mit dem Leben nichts zu tun hat. In der 5., 7. Klasse hatte ich eine Deutschlehrerin und die hatte Riesenangst vor Spinnen. Und das hat sie uns auch mehrmals so recht deutlich erklärt. Und irgendwann kamen wir auf den netten Gedanken, das mal auszutesten, wie groß denn ihre Angst vor der Spinne wirklich ist. Also haben wir uns zusammengetan und haben Spinnen gesammelt. Keine lebendigen, das war uns dann doch zu heiß, sondern so all die Spielzeugspinnen, die wir irgendwo gefunden haben und sind dann vorm Unterricht ins Zimmer und haben diese Spinnen schön verteilt. So am Vorhang war ein paar, auf dem Tisch, dann so hinter der, also an der Tafel oben, überall ein paar Spinnen. Und das heißeste, also die beste, war so eine, die war vielleicht so groß, die Spinne. Und da ging dann so ein Faden entlang, die kennen vielleicht einige, wo man dann pumpen kann und dann springt die Spinne so nach vorne. Und die haben wir ins Klassenbuch gelegt. Und die waren dann unten lang. Und der in der vorderen Reihe hatte dann die Auftrag, in dem Moment, wenn sie das Klassenbuch öffnet, zu drücken. So, sie kommt rein und wir saßen natürlich alle ganz gespannt und dachten, merkt die was? Merkt sie jetzt irgendwas? Und interessanterweise hat sie erstmal gar nichts gemerkt. Ja, obwohl wir die Spinnen, fanden wir, gut platziert hatten, keine Reaktion. Sie geht hin, beginnt ihren Unterricht ganz normal und irgendwann öffnet sie das Klassenbuch. Und in dem Moment drückt er und die Spinne springt nach vorn und unsere Lehrerin ein Schrei und raus war sie. Da war es erstmal ganz anders und dann kam der Kopf wieder rein und da mussten wir wirklich alle Spinnen in dem Raum erstmal entfernen, bevor sie bereit war, wieder diesen Raum zu betreten. So groß war die Angst vor einer Plastikspinne. Und es lachen jetzt viele, aber ich bin mir sicher, es gibt eine ganze Reihe, denen es ähnlich gehen würde. Ja, also wenn wir jetzt mal den Test machen würden, wer mag Spinnen, würde der bestimmt nicht so toll ausfallen. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt keine wirkliche Angst vor Spinnen, aber so, dass ich sie gerne angreife, ist es nun auch nicht. Angst hat in meinem Leben schon relativ viel zu tun. Und vom Typ her bin ich, glaube ich, eher so ein vorsichtiger, eher ängstlicher Mensch. Also ich habe zum Beispiel Höhenangst. Wenn ich so irgendwie klettern soll und also gerade so Hochseilgarten und so, das ist für mich eigentlich gar nichts. Also da schlottern meine Knie und dann bin ich total unsicher. Ich habe auch Platzangst so in ganz, ganz engen Situationen. Also ich könnte mich zum Beispiel nie in den Sarg legen. Also ich habe mal von einem Prediger gehört, der hat sich im Sarg auf die Bühne tragen lassen. Es ging da irgendwie um Leben und Auferstehung und war die ganze Zeit im Sarg, während das Vorprogramm lief. Ich wäre wirklich drauf. Also ja, der Sarg hätte die ganze Zeit vibriert. Ja, ich kenne Versagensangst. Ich kenne die Angst, Konflikt einzugehen. Ich kenne die Angst vor anderen Menschen. Und es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr Angst und auf einige werde ich auch in der Predigt immer so ein klein wenig eingehen, die mein Leben beeinflussen. Und ich wage jetzt die These und ich denke, da lege ich auch nicht falsch, jeder von uns kennt Angst. Es gibt Menschen, die sind weniger ängstlich und es gibt Menschen, die werden von der Angst mehr und weniger intensiv beeinflusst. Sie gehört zu unserem Leben dazu. Und eigentlich können wir Menschen wirklich vor allem Angst entwickeln. Und ich dachte, bevor wir uns dann diesem Vers nähern, schauen wir uns mal kurz an, wie wirkt Angst eigentlich? Wir kennen das zwar alle irgendwie, aber wie kann man das irgendwie noch so aufgliedern? Und der erste Punkt, Angst zeigt sich körperlich. Ja, das wissen wir. Wenn ich Angst habe, dann beginnt, meine Hände werden schwitzig, manchmal auch hier unter den Achseln, man beginnt zu zittern, der Puls ist höher, ja, die Atmung wird schneller, manche beginnen zu weinen. Und das Schlimme ist, man kann das so schlecht verbergen stellenweise. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Magenspiegelung Und viele wissen, das ist nicht so angenehm. Und da kam noch das für mich das Problem dazu. Es war die erste. Und ich hatte danach noch eine Untersuchung, sodass ich hier nicht betäubt werden konnte. Und mir blieben zwei Möglichkeiten, entweder Vollnarkose oder halt eben das Schlucken ohne Betäubung. Und ich dachte, na, Vollnarkose, also so ein Weichheit bin ich nun doch nicht. Also probieren wir es so. Und ich saß dann im Wartezimmer und war natürlich schon sehr, sehr nervös. Und dann hörte ich nebenan so diese Geräusche. Also es war schrecklich. Und ich dachte, oh, jetzt bin ich dran. Aber nach außen wollte ich natürlich nichts zeigen. Also blieb ich relativ ruhig nach außen, aber mein Herz. Ja. Kurze Zeit später wurde ich in dieses Untersuchungszimmer geholt von einer Sprechstundenhilfe und es war ja peinlich, so ein junges Mädel, und ich habe dann. Und ich blieb nach außen ganz ruhig, setzte mich hin, fragte, ja, wann geht's denn los und so. Und dann machte die mir den Pulsmesser daran. Und auf ein 120, 130, 140 sprang das hin und her und ich dachte, wow. Und dann lag ich so da und es dauerte nicht lang, dann kam der Arzt rein und er nahm so diesen Schlauch und auf einmal kam noch ein Piepton, piep, piep. Und das bedeutete, mein Puls war über 160 geschossen, als so kritische Grenze. Ja. Also das ist echt peinlich, wenn man dann so diese körperliche Reaktion eigentlich nicht unterdrücken kann. Ja, das ist der eine Punkt. Angst zeigt sich auch psychisch. Es zeigt sich daran, dass ich so Atemnot bekomme, dass ich so Beklemmungen habe. Manchmal, wenn sie nicht so stark ist, vielleicht auch so Magen, so ein dumpfes Drücken, ja, das macht unruhig, zittrig. Man fühlt sich einfach irgendwie eingeengt. Und das kann ihn wirklich relativ stark beeinflussen. Und das extremste Beispiel, was ich selbst, also nicht ich persönlich, sondern auf einer Klassenfahrt mal erlebt habe, war, dass wir waren auf der Klassenfahrt auf dem Rückweg und es war nachts in Italien auf der Autobahn und auf einmal kommen die Schüler ganz panisch nach vorne gerannt und sagen, da hinten stirbt gerade jemand. Ich denke, ja, sterben, so schnell geht's nun nicht. Und gehe nach hinten und dann lag da wirklich eine Schülerin, krampfte, hyperventilierte, hatte starke Schmerzen in der Brust und alle meinen, ja, die hat Drogen genommen und die hat jetzt Herzinfarkt und lauter solche Sachen. Und der Bus nun wirklich sofort gebremst und auf den Haltestreifen und dann standen wir in Italien mitten in der Nacht und die war wirklich eine Stunde außer Gefecht gesetzt. Die ganze Zeit immer wieder kam die Atmung zurück. Ja, die Ärzte, die werden sich sagen, ja, das hätten wir schnell lösen können, aber ich konnte halt nicht. Ne? Dann ging das Hyperventilieren wieder los. Sie konnte sich nicht bewegen, krampfte die ganze Zeit, bis dann nach einer Stunde endlich der Notarzt da war und wir dann in der Klinik waren und sich herausstellte, das war eine Panikattacke. Aber sie war so schlimm, dass sie wirklich körperlich wie psychisch komplett außer Gefecht gesetzt war. Und der dritte Bereich, wie sich Angst zeigt, ist in unserem Verhalten. Ja? Angst führt in der Regel zu bestimmten Reaktionen unsererseits. Die typischste ist Flucht. Ja? Also ich weiß, ich war so 16 und sind weggegangen und das war so eine Diskothek, wo es auch immer mal Schlägereien gab und ich stand da draußen, wir unterhielten uns und auf einmal kamen zwei, ja, die waren ein ganzes Stück größer als ich und ohne irgendwas zu sagen, schlugen die auf mich ein und ich war so perplex, aber ohne überlegen zu müssen, rannte ich weg. Und das war gut so, ja. Aber das war eine automatische Reaktion, die automatisch abgelaufen ist, ohne groß nachzudenken, zu überlegen, ja, jetzt renne ich, sondern die schlugen und ich war weg, ja. Das kann aber auch das Gegenteil sein, dass jemand besonders aggressiv wird und angreift, um sich zu verteidigen. Ja, es kann so eine Resignation sein und es kann so ein Rückzug bedeuten. Ja, Angst kann dazu führen, dass ich mich vollkommen in mich zurückziehe, mich nicht mehr öffne anderen Menschen gegenüber, dass ich vielleicht nicht mal mehr unter andere Menschen gehe, weil ich Angst habe. Und all das Ganze klingt jetzt nicht so toll. Angst ist ein Gefühl, was wir in der Regel nicht gern erleben. Aber eigentlich, grundsätzlich ist die, ich sage mal, gesunde Angst was Normales und was Gutes, denn sie schützt eigentlich unser Leben. Angst dient dazu, dass wir uns nicht unnötigerweise in Gefahren begeben, die uns nicht gut tun. Ja, so unangenehm wie die Höhenangst für mich ist, hilft es mir natürlich auch Dinge nicht zu tun, die vielleicht andere Menschen tun würden, wenn sie diese Angst nicht haben und vielleicht sich dabei verletzen. Angst als gesunde Angst ist also eigentlich was Gutes. Das Problem ist, dass wir auch viele Ängste erleben, die uns gar nicht gut tun und wo sich Angst ein ganzes Stück verselbstständigt. Und es gibt, es ist einer meiner Lieblingsfilme, da geht es hauptsächlich um Angst. Und zwar heißt der reine Nervensache. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Und zwar spielt er Robert De Niro, den Mafia-Boss Paul Vitti, zu dem Zeitpunkt einer der einflussreichsten Mafia-Bosse New Yorks. Und nach einem Attentat auf sein Leben bekommt er Angst- und Panikattacken. Und er ist nun auf der Suche nach professioneller Hilfe, weil er merkt, er kommt mit dem Ganzen nicht mehr zurecht. Zufälligerweise fährt einem seiner Handlanger, der Psychiater Ben Sobel, gespielt von Billy Crystal, hinten aufs Auto drauf. Und die tauschen die Karten für die Versicherung aus. Und jetzt, die Szene, die wir uns jetzt anschauen, da trifft der Mafia-Boss zum ersten Mal auf seinen Psychiater.
Es gibt ja ein klares Muster. Ich glaube, Sie fügen sich zu leicht in alles. Sie haben recht.
Das tue ich.
Schon wieder, sehen Sie? Ich unterstelle etwas und Sie sind sofort der gleichen Auffassung.
So was? Das ist richtig.
Was glauben Sie, wieso Sie das tun?
Keine Ahnung.
Ich glaube, es liegt an Ihrer Angst vor Zurückweisung oder vor Missbilligung. Aber machen Sie sich darüber keine Gedanken. Behaupten Sie sich, setzen Sie sich durch. Hören Sie auf, sich überfahren zu lassen.
Hey, Dr. Sauber.
Wir sind mitten in einer Sitzung.
Ja, ich weiß. Und tut mir auch unheimlich leid.
Sie kenne ich doch. Wir hatten gestern diesen Unfall.
Bingo. Los, raus hier.
Was?
Hoppla hopp. Hattest du einen Mantel, sag ich gerne.
Hey, was soll denn das?
Der will gehen.
Nichts, da ihr geht nirgendwo hin, solange die Sitzung nicht zu Ende ist.
Ich gebe dir 100 Dollar, wenn du dich fährst.
Nehmen Sie das nicht an.
Sagen wir 150.
Ich sag Ihnen mal, das hier. Karl!
So verrückt ist der Junge auch wieder nicht.
Sie kommen doch nicht mehr. Ich hab's durch. Sie haben jetzt völlig falsche Zeit. Ich bin unheimlich stolz. Ich bin nicht wie ein neuer Mensch. Ja, ich freue mich sehr. Hören Sie bitte. Sie sind aufgebracht wegen Ihres Autos, aber Sie können nicht einfach hier eindringen. Das war eine vertrauliche Sitzung.
Sie wissen, wer ich bin?
Ja.
Nein, wissen Sie nicht.
Okay.
Kennen Sie mein Bild aus der Morgenzeitung?
Ja.
Nein, kennen Sie nicht.
Ich krieg nicht meine Morgenzeitung.
Jerry, warte draußen. Setzen Sie sich. Sie haben doch hier keine Wanzen, oder?
Wanzen.
Geräte zum Aufzeichnen.
Nein, ich zeichne nicht auf. Ich mache Notizen. Mr. Vitti, ich wollte Ihrem Freund meine Versicherungsdaten geben. Ich habe es mehrfach versucht. Ich schwöre es Ihnen, wirklich mehrfach. Er wollte sie nicht. Bitte töten Sie mich nicht.
Ich wollte Sie noch was fragen. Sie mögen Tony Bennett?
Ja, ich war schon immer Tony Bennett Fan, ja?
Ich auch.
Eigentlich von allen italienischen Sängern. Mr. Vitti, ich weiß, es war nicht Ihre Schuld, aber finden Sie nicht, wir sollten das in unseren Versicherungen machen?
Das interessiert mich nicht. Der Wagen ist mir egal. Ich habe einen Freund. Dieser Freund von mir, der hat ein Problem und sollte sich vermutlich mal auf die Couch legen. Deshalb werde ich Sie ein paar Sachen fragen.
Gut, fangen Sie an.
Wie machen wir das? Setzen wir uns?
Was ist, was Sie als angenehm empfinden?
Ja, dann setzen wir uns.
Okay.
Ich werde jetzt hinsetzen.
Natürlich, wenn das für Sie angenehm ist. Ganz sicher.
In Ordnung, wer fängt an?
So glauben Sie, Sie brauchen eine Therapie.
Ich brauche keine Therapie. Sie wollen wohl nicht hin. Es geht um einen Freund.
Tut mir leid.
Und das habe ich auch gesagt.
Natürlich, tut mir leid.
Ihr mir seid angeblich so gute Zuhörer. Und Sie wissen nicht mal mehr, was vor 2 Sekunden gesagt wurde.
Entschuldigen Sie.
Ich sage Ihnen doch, dass Ihr Service mich im Augenblick nicht besonders umhaut.
Es war meine Schuld. Tut mir sehr leid.
Ja.
Jetzt fangen wir von vorn an. Erzählen Sie ein bisschen von Ihrem Freund.
Dieser Freund ist ein Typ, der sehr viel Macht hat. Es gab nie was, womit er nicht fertig wurde. Und plötzlich klappt er völlig zusammen. Er weint ohne Grund, er kann nicht schlafen. Er hat keinen Spaß mehr mit seinen Freunden. Er wird fürchterlich nervös, wenn sie um ihn sind. Er will nicht mehr mit ihnen zusammen sein. Und er kennt sie schon, seit er klein war. So süß. Und dann hat er diese Anfälle, sodass ihm schwindelig ist. Und Luft kriegt er auch nicht. Stechen in der Brust und... Er hat so richtig Angst, dass er stirbt.
Panikattacken.
Was hat der Typ nur mit diesem Scheiß Panikattacken? Wer sagt was von Panik? Wer sagt Panik?
Nicht Panik. Einengung, Atemnot, Schwindel.
Ja.
Attacken.
Ja. Der Kerl will nur wissen, was er tun soll, damit das aufhört.
Mr. Vitti, ich werde jetzt sehr, sehr viel riskieren. Ich denke, Ihr Freund sind Sie selbst.
Sie, Sie haben eine Gabe, mein Freund. Sie haben eine Gabe. Oh doch. Sie wussten, dass ich versuche, Ihnen was vorzumachen. Sie wussten es. Deswegen sind Sie auch, was Sie sind. Sie haben eine verdammte Gabe.
Nein, habe ich
doch
nicht.
Und ob.
Nein,
und? Doch und ob. Weiter. Machen Sie weiter.
Oh, ich denke, Medikamente können helfen.
Drogen? Ich schlucke keine Drogen. Drogen schlucke ich nicht.
Sie wollen also tiefer gehen, an die Wurzel des Problems. Dann brauchen Sie irgendeine Form von Therapie.
Was soll ich zu Ihnen kommen, oder?
Bitte? Ich glaube nicht, dass ich zum... Meine Patientenkarte ist voll. Ich bin voll, total dicht. Also, ich fahre außerdem noch eine Woche in den Urlaub.
Wo soll es Ihnen gehen?
Das sage ich keinem meiner Patienten.
Wo soll es Ihnen gehen?
Sheraton Bell Harbor Hotel, Miami.
Das war doch gar nicht so schwer.
Nein, was nicht.
Also... Das ist wirklich eigenartig, aber wissen Sie, mir geht's besser, nachdem ich das von der Seele habe. Als wenn eine Last von mir genommen, die so schwer auf meinen Schultern lag. Sie sind gut.
Ach, ich.
Danke. Dankeschön.
Mr. Wittney, ich habe gar nichts getan.
Und ob Sie das
haben? Habe ich nicht.
Doch, die Last auf meinen Schultern. Weg. Wo ist sie? Keine Ahnung. Sie sind gut. Doch, doch, Sie sind gut, Doc. Sie sind gut. Wir beide bleiben in Verbindung.
Nein, bitte.
Ah, bevor ich vergesse. Wenn wir uns unterhalten und Sie eine Schwuchtel mache ich Sie kalt, ist das klar?
Schon die Schwuchtel würde ich Ihnen. Es mag nämlich sein, dass...
Wenn ich eine Schwuchtel werde, dann bringe ich Sie um. Klar?
Klar.
Ganz einfach. Okay. Sie sind gut, Doc. Sie sind gut. Machen Sie sich klar.
Also ich finde die Szene wirklich herrlich. Es ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme und das Ganze zeigt eigentlich nochmal hervorragend, wie Angst wirkt. Wenn man sich das anschaut, eigentlich jeder in diesem Raum hatte Angst. Zuerst dieser Mann, der zu einem Ja gesagt hat, der Angst vor Zurückweisung hatte und sich dann doch mal durchgesetzt hat mit seinen $300. Dann der Psychiater, ja, der nachdem Paul Witty den Raum betreten hat, auf einmal ein ganz anderer war und sich überfahren lassen hat und dann Angst um sein Leben hatte. Und natürlich auch Robert De Niro, also Paul Vitti, der Mafia-Boss, der ja genau deswegen da war. Und man konnte nochmal so richtig schön sehen, wie auch Angst wirkt. Ne? So, er redet von dieser Beklemmung, von dieser Angstzuständen, von Atemnot, Herzrasen und so weiter. Und am Ende macht er eine Therapie. Das, was hier so relativ lustig rüberkommt, ist manchmal gar nicht so lustig. Weil Angst kann auch dazu führen, dass es richtig krankhaft wird. Angst kann dazu führen, dass ich wirklich so eine Therapie brauche und dass es halt, dass sie sich nicht von allein löst. Und das finde ich einfach auch wichtig, so vom Hintergrund, das mit auch in dieser Predigt so im Hinterkopf zu haben. Es gibt Angstzustände, da brauche ich jemanden, da brauche ich wirklich professionelle Hilfe, der mir hilft, mit meinen Ängsten umzugehen. Wenn meine Angst so groß ist, dass sie mein Leben so blockiert, dass ich eigentlich handlungsunfähig geworden bin, dann brauche ich das einfach. Doch nun zu diesem Vers und die Frage, kann dieser Vers, den David da so von sich gegeben hat, diese Aussage, kann die mir bei meiner normalen Angst, die mein Leben beeinflusst, die vielleicht manchmal mehr oder weniger stark auch mein Leben beeinflusst und unter der ich ein ganzes Stück auch leide, kann mir dieser Vers da wirklich weiterhelfen? Deswegen schauen wir uns den doch einfach nochmal gemeinsam an. Und das Erste, was David da von sich gibt, ist, und geht es auch durch dunkle Täler. Jetzt hat Christoph schon das letzte in der ersten Predigt einiges zu David gesagt und da wurde deutlich, David war kein Sonnenkönig. Das war kein König, der ein Leben geführt hat in Saus und Braus, der sein Reichtum genossen hat, in seinem Palast saß und dem es nur gut ging, sondern David führt ein Leben über lange Zeiten, was dem eines Soldaten gleichgekommen ist. Und er hat dadurch auch viel Leid erlebt. Und es sind nur ein paar Stationen aus Davids Leben, die das deutlich machen, dass er wirklich dunkle Täler gekannt hat. Er hat am Anfang, also noch als Kind, unter seinen Brüdern gelitten. Er war halt der Jüngste und sein Vater mochte ihn vielleicht auch so mit am meisten. Das ist ja manchmal so das Nesthäkchen. Ne? Seine Brüder fanden es nicht so toll und deswegen wurde er von seinen Brüdern auch immer wieder dementsprechend geärgert. Nachdem er von einem Propheten zum König gesalbt worden ist, gab es ja noch Saul, der zu dem Zeitpunkt in Israel regierte, der eigentliche amtierende König war. Und der versuchte dann kurze Zeit später zweimal David umzubringen, was dazu führte, dass David auf der Flucht war und über Jahre sich vor Saul verstecken musste, mit seinen Leuten immer wieder unterwegs war und jederzeit fürchten musste, dass Saul eines Tages da sein wird und ihn töten wird. Und nachdem Saul gestorben war und David dann endlich König war, ging es weiter. Er musste die Grenzen des Landes sichern und hat immer wieder Kriege führen müssen, wo er auch immer wieder selbst mit aktiv war. Und das führte sogar so weit, dass als er Gott einen Tempel bauen wollte, dass Gott gesagt hat, nein, lass das mal, weil an deinen Händen klebt so viel Blut. Das überlass mal deinen Sohn. Und zum Thema Söhne, ein Sohn verliert er schon als Kind. Ja, nach seinem Ehebruch mit Bathseba stirbt einer seiner Söhne. Ein Sohn lehnt sich gegen ihn auf, was so weit führt, dass David sogar Jerusalem verlassen muss, wieder auf der Flucht ist. Der Aufstand wird zwar niedergeschlagen, aber David verliert auch hier wieder einen seiner Söhne. Dieser Sohn wird getötet, Absalom. Und David liebt aber diesen Sohn. Es war nicht so, dass er gewünscht hätte, dass er stirbt. Ja, das ist, glaube ich, für einen Vater immer so, für die meisten, der Sohn kann noch so viel Mist machen, aber irgendwie hat man ihn gern. Und kurz vor seinem Tod kommt es zum Machtkampf um den Thron nach seinem Tod und dann kämpfen wieder zwei seiner Söhne miteinander und auch das ist wieder eine blutige Auseinandersetzung. Und wenn ich mir so Davids Leben anschaue, dann hatte der, ja, war, vielleicht ist er der größte König Israels gewesen, aber ich möchte definitiv nicht mit ihm tauschen. Weil das, was er an dunklen Tälern erlebt hat, wäre mir, glaube ich, echt zu viel. Und ich weiß nicht, wo gerade eure oder deine dunklen Täler sind. Was du gerade so als Bedrückung oder als Problem erlebst. Ja, vielleicht ist es gerade die Angst um deinen Arbeitsplatz oder vielleicht hast du deinen Arbeitsplatz verloren. Vielleicht hat dich dein Partner verletzt oder sogar verlassen. Ja, vielleicht sind deine Wünsche und Träume irgendwie geplatzt. Es gibt so vieles, was unser Leben schwer macht. Und es gibt immer wieder Zeiten, wo wir so durch diese dunklen Täler gehen müssen. Und in der Regel macht uns das Angst. Meistens ist es gekoppelt damit, dass wir, wenn wir solche Zeiten erleben, wo es uns schlecht geht, dass wir dann auch Angst haben. Vielleicht Angst, nie wieder einen Job zu finden. Die Angst, versagt zu haben. Die Angst, dran schuld zu sein, dass der ein oder andere nichts mehr mit mir zu tun hat, haben möchte. Vielleicht auch die Angst, vor Gott versagt zu haben und die Angst, dass Gott nichts mehr mit mir zu tun haben will. Und dann sagt David dazu, nachdem er über diese dunklen Täler geschrieben hat, fürchte ich mich nicht, denn Herr, du bist bei mir. Ja, im ersten Moment denkt man, ist das ein Spinner? Das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, wenn ich durch dunkle Täler gehe, wenn mein Leben Probleme mit sich bringt, dass ich nicht auch Angst entwickle. Das gehört doch irgendwie dazu und das ist doch meistens das Resultat genau dieser Situation, genau dieser Zeiten, dass ich diese Angst erlebe. Und David sagt, nö, ich fürchte mich nicht. Und er gibt sofort auch die Begründung dazu. Denn du, Gott, bist bei mir. Und wenn man sich so Davids Leben anschaut, dann wird deutlich, der hat es schon echt geglaubt. Also was ich nicht glaube, ist, dass er nicht genauso dieses Empfinden von Angst erlebt hat. Natürlich, glaube ich, hat er so Herzrasen gehabt, hat er erlebt, wie es ist, wenn er sich fürchtet. Aber es gab in seinem Leben anscheinend etwas, was über dieser Angst stand. Etwas, was sein Leben nicht oder was dazu geführt hat, dass die Angst sein Leben nicht bestimmt hat. Und das ist dieses Bewusstsein gewesen, dass Gott mit ihm ist. Und ich finde, da ist ein sehr gutes Beispiel, diese berühmte Stelle, als David Goliath gegenübertritt. David, noch ganz jung und nicht gerade großkräftig, als Hirte ausgebildet, ja, tritt diesem Goliath entgegen, vor dem das ganze israelitische Heer Angst hatte und will mit ihm kämpfen. Und er hatte nur nicht so diese geheime Shaolin-Ausbildung aus irgendeinem chinesischen Kung-Fu-Kloster und konnte dann auf den Mann losgehen, sondern der war wirklich nur Hirte. Und ich bin mir sicher, in dem Moment hatte er Angst. Hatte er dieses Empfinden. Aber er hatte gleichzeitig das Vertrauen, dass Gott jetzt bei ihm ist. Und das führte dazu, dass er Goliath besiegt hat. Und obwohl ich oft selbst auch Angst erlebe und, wie gesagt, selbst nicht so der Typ bin, der für den Angst keine Rolle spielt, kann ich sagen, ja, das stimmt. Es ist oft so, dass es schön ist, dass ich merke, wenn ich merke, dass Gott bei mir ist. Und das kennen ja auch selbst alle, wenn wir Angst haben, wenn wir Probleme haben, ist es schön, wenn jemand an unserer Seite ist. Ich weiß, als ich so noch Teenie war und regelmäßig weggegangen bin und wie ich schon am Anfang gesagt habe, sind wir in so Diskotheken gegangen, wo es öfters mal Schlägereien gab, da hatte ich es war ein weitläufiger Verwandter von mir und da war halt so eine Art Goliath, der war riesengroß und voll der Bär und es war angenehm, wenn der da war, ja. Wenn ich sonst viel ruhiger und leichter mich durch die Diskothek bewegt habe und so wenig wie möglich Anstoß gegeben habe, fühlte ich mich viel freier, wenn er in meiner Nähe war, weil ich wusste, wenn ich da bin, rührt mich niemand an. Gott ist eigentlich viel, viel größer als dieser Mensch. Das Problem ist einfach nur, dass wir Gott leider nicht so sehen können. Aber er ist trotzdem da. Und ich habe ja vorher von dieser Magenspiegelung erzählt, die so meinen Puls in die Höhe gebracht hat. Und natürlich habe ich da Angst erlebt. Und natürlich ging dem eine andere Geschichte voraus, nämlich, dass ich über einen längeren Zeitraum immer wieder Magenprobleme hatte. Ich habe Medikamente genommen und während ich sie genommen habe, ging es. Und sobald ich die abgesetzt hatte, ging diese Magenschmerzen wieder los. Und es hat mir echt Angst gemacht. Ja, Hypochonder, wie ich bin, habe ich sofort dann in Lexika nachgeschlagen, geschaut, ja, was könnte das alles sein? Und dann war ich mir irgendwann sicher, ich habe Dünndarmkrebs, der sich mittlerweile durch den Magen durchgefressen hat. Und jetzt sind meine letzten Stunden gekommen. Und als ich dann so kurz vor der Magenspiegelung nochmal bei meinem Hausarzt war, dann war der sich auch gar nicht mehr so sicher, dass es nichts Schlimmes ist und wirkte dann schon etwas beunruhigter, aber er hatte erstmal Urlaub und das half mir in dem Moment erstmal überhaupt nicht weiter, meine Angst zu beseitigen. Und dann habe ich Leuten davon erzählt und Leute haben für mich gebetet und ich muss sagen, das war mir echt eine Hilfe, zu wissen, dass Gott in dieser Situation bei mir war. Das war jetzt eigentlich gar nichts Schlimmes und eigentlich habe ich mir nur den Stress gemacht. Aber ich habe in dieser Zeit auch ganz stark erlebt, Gott ist bei mir. Und er hilft mir, trotz dass ich Angst erlebe, damit fertig zu werden. Und wenn ich so mein Leben anschaue, sind es gerade diese dunklen Täler, die Zeiten, wo ich Gott am meisten erlebt habe. Gott begegnet mir häufig da, wo es mir nicht so gut geht. Wo ich niedergeschlagen bin, wo ich Angst habe und wo ich Probleme mit mir habe. Da ist Gott da. Und wenn du gerade vielleicht durch so ein dunkles Tal gehst und so das Empfinden hast, ja irgendwie, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, das nervt mich, ich fühle mich so allein. Vielleicht ist es jetzt gerade die Zeit, wo Gott dir begegnen kann. Leider ist es oft in dieser Zeit für mich so gewesen, dass ich es in der Zeit gar nicht so wahrgenommen habe, sondern danach dann gesehen habe, ja, stimmt, da war Gott echt da und er hat mich da durchgetragen und mir geholfen. Ich bin definitiv kein Fan davon, dauernd dunkle Täler zu erleben, also nicht so depressiv, dass ich sage, ach, das ist so schön, ich will unbedingt leiden. Also diesen Anspruch an mein Leben habe ich nicht. Aber ich merke halt wirklich, dass diese Zeiten mir so von der Reife her am besten getan haben. Und dass ich echt auch dem zustimmen kann, dass ich sage, ja, Furcht erlebe ich, aber ich finde es gut zu wissen, dass Gott da ist und bei mir ist. Und David macht das dann noch ein ganzes Stück anschaulicher und er macht deutlich, wie diese Gegenwart Gottes sich auswirkt. Und er sagt, du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Und auch da haben wir ja euch in den letzten Wochen jegliche Romantik genommen, dass der Hirtenberuf sowas Tolles ist und dass das so schön ist, idyllisch so auf der Wiese zu liegen, ein paar Schafe, die da rumlaufen und ein Hund, den ich so mache, und dann holt er mir die Schafe zurück. Das war ein harter Beruf. Und damit hatte auch der Hirtenstab eine ganz besondere Funktion. Eigentlich hatte er zwei Funktionen. Die erste Funktion war, er diente zum Schutz und zur Verteidigung. Und deswegen war dieser Hirtenstab nicht so dünn, ja, wie man das vielleicht so manchmal kennt, auch vielleicht wahrscheinlich nicht so gebogen, so schön. Also das war eine Stütze, auf jeden Fall. Aber die eine Funktion war, er sollte dazu dienen, dass der Hirte seine Schafe verteidigen konnte vor wilden Tieren. Und deswegen war der in der Regel auf einer Seite wie eine Art Keule gemacht, war dann entweder so mit Knochensplittern oder halt mit Metall ummantelt, sodass dieser Stock wirklich als Waffe eingesetzt werden konnte. Und wenn so ein Hirte, der tagtäglich mit diesem Stock zu tun hatte, eine geübte Hand damit hatte, für den war das eine tödliche Waffe. Der konnte damit problemlos wilde Tiere verscheuchen und konnte damit auch wirklich verteidigen. Und dieses Bild nutzt hier David, um deutlich zu machen, Gott ist für mich auch so ein Schutz. Gott ist für mich derjenige, der mich verteidigt. Und auch hier gibt es eine Passage aus seinem Leben, die ich für mich selbst sehr, sehr beeindruckend finde. Und zwar ist es auch in der Zeit, als David noch vor Saul fliehen muss. Und Saul ist ihm nahe auf den Fersen und sie verschanzen sich, verstecken sich im Gebirge in einer Höhle. Vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte. Und Saul kommt mit seinem Heer, lagert unten im Tal und Saul muss seine Notdurft verrichten und geht genau in diese Höhle, wo David mit seinen Männern lauert. Und die haben sich verschanzt hinten und versteckt und nun kommt Saul allein da rein und verrichtet seine Notdurft. Schutzlos. Und seine Männer sagen, also die Männer David sagen, David, das ist deine Chance. Gott hat dir Saul in die Hand gegeben. Jetzt mach ihn platt. Und Saul sagt nein, David sagt nein. Saul ist der Gesalbte des Herrn. Er ist der König über Israel. Ich werde ihn nicht anrühren. Und lässt Saul wieder gehen. Und das finde ich sehr faszinierend. Er hatte die Chance, seinen Widersacher aus dem Rennen zu nehmen. Er hätte sofort seine Ruhe haben können, aber er vertraut darauf, dass nicht er derjenige ist, der über Sauls Leben entscheidet, sondern er überlässt es Gott. Und er vertraut darauf, dass Gott auch weiterhin sein Schutz und seine Verteidigung ist. Und ich habe bei mir festgestellt, viele meiner Ängste und Probleme haben damit zu tun, dass ich denke, ich muss kämpfen. Ja? Ich muss dafür sorgen, dass ich im Beruf erfolgreich bin. Ich muss dafür sorgen, dass man auch mitbekommt, dass ich alles so Tolles tue. Ich muss dafür sorgen, dass Menschen mich lieb haben. Und so weiter und so fort. Ja, und man kämpft und rackert. Und es gibt ja nicht umsonst dieses Sprichwort, hilf dir selbst, dann wird dir geholfen. Das drückt genau das aus. Ich muss was tun. Ich muss unbedingt für meine Rechte kämpfen. Das Problem dabei ist, es macht mich mürbe. Es kostet mich unheimlich viel Kraft. Und da kann ich von David viel lernen, nämlich David hat einfach losgelassen. Und vielleicht ist es gerade so an der Zeit, das ein oder andere loszulassen. Da, wo du denkst, du musst kämpfen, du musst dafür sorgen, dass das in Ordnung kommt. Du musst dafür sorgen, dass du nicht benachteiligt wirst. Du musst dafür sorgen, dass du mehr Geld verdienst. Lass los. Ich weiß, das ist nicht leicht. Es ist relativ schwer, Dinge, die mir wichtig sind, einfach mal loszulassen. Aber meine Erfahrung ist immer dann, wenn ich losgelassen habe, fühlte ich mich viel freier und das hat mir gut getan. Und im eigentlichen Sinn heißt Christsein auch ein ganzes Stück loslassen, nämlich mich selbst loslassen. Und das ist, als ich Teenie war, habe ich genau das gemacht. Ich habe irgendwann gesagt, ich lasse mich los, ich lasse das los, was ich bis jetzt immer sein wollte und ich möchte das sein, was du willst, Gott. Und habe mein Leben Gott in die Hand gegeben. Und ich bin Meister vom Zurückholen. Ich habe immer wieder gelingt es mir so, mich wieder zurückzuholen und meine eigenen Wünsche und Gedanken so in mein Zentrum zu stellen und mich damit ewig zu beschäftigen. Ich bin noch lange nicht so, wie ich gerne sein will. Aber ich habe diese Entscheidung definitiv nie bereut, die ich damals getroffen habe. Und ich merke immer wieder, es ist gut, wenn ich mehr von mir loslasse. Und vielleicht ist der eine oder andere da und sagt, ja, eigentlich würde ich gern zu diesem Gott zu kennenlernen. Vielleicht würde ich gern mit diesem Gott so eine Beziehung eingehen und das Vertrauen entwickeln, loszulassen. Mich loszulassen und einfach zu kapitulieren und zu sagen, okay, Gott, mach du mal. Dann möchte ich dir einfach sagen, sprich einfach mal mit jemand drüber. Du kannst das gerne nach der Predigt mit mir oder mit anderen Leuten tun, die jetzt hier vorne waren. Du kannst mit Leuten aus der CC sprechen oder vielleicht hast du einen guten Freund, der Christ ist und der genau dies so lebt. Und sprich mit ihm drüber. Tausch dich mit ihm aus und ja, lass dich einfach vielleicht auch drauf ein. Gottes Verteidigung und Schutz hat viel mit Loslassen zu tun. Und die zweite Funktion von dem Hirtenstab ist Leitung und Führung. David ist nicht König über Israel geworden, weil er irgendwann diesen guten Gedanken hatte und sich gesagt hat, ja, das finde ich gut. Hirte ist nicht so ein gut bezahlter Job, aber König ist es. Also werde ich König. Sondern David wurde König, weil Gott ihn dazu berufen hatte. Und Gott hat dafür gesorgt, dass David am Ende König geworden ist. Und über all die Jahre ist nicht David nur ein König geworden, sondern auch sein Herz hat sich verändert. Gottes Führung und Leitung hat was mit Vision zu tun. Nämlich mit einer Vision für mein Leben. Und das drückt so dieser Hirtenstab, diese Führung und Leitung aus. Sie hatte die Aufgabe, die Schafe zu führen und auch die sich verirrt hatten, zurückzuführen. Und ich bin zum Beispiel ein Mensch, dem sehr schwer fällt, Entscheidungen zu treffen. Ich möchte immer so das Optimale und es gibt mir mal Entscheidungen im Leben, die sind nicht so leicht. sei es, welchen Beruf ich ergreife, sei es, wo ich vielleicht hinziehe. Zurzeit beschäftigt mich schon seit längerer Zeit die Frage, ob wir uns ein Haus kaufen sollen oder nicht. Ja, da kann unsere M10 ein Lied davon singen, der hat das schon mehr als einmal gehört. Entscheidungen. Und es macht mir Angst, manchmal die falsche Entscheidung zu treffen. Und dann ist es gut zu wissen, dass Gott da ist und dass er gute Gedanken über mein Leben hat. Und dass diese Führung und Leitung sich auch in solchen Zeiten äußert. Am Anfang meines Christseins habe ich viele sehr deutliche Führungen für mich erlebt, wo ich sage, das war eindeutig, Gott hat mich da und dahin geführt. Je länger ich jetzt Christ bin, umso weniger erlebe ich das so deutlich. Aber ich habe gelernt, dass diese Freiheit, dieses auch selbst Entscheidungen treffen zu müssen, mir gut getan hat. Und dass Gott hinter mir steht. Natürlich nicht, wenn ich irgendwelchen Mist baue und mich hoch verschulde, freiwillig und so, das war, sei mal ausgenommen. Aber wenn ich wirklich aus tiefst, also ernsthaft Entscheidungen treffe, dass ich dann merke, ja, Gott steht da schon da und steht hinter mir und hat gute Gedanken darüber. Und auch diese Veränderungen, die Gott mit meinem Leben vorhat, dass ich als Persönlichkeit mich verändere. Wie ich schon sagte, ich wünschte mir in vielen Bereichen, ich wäre viel, viel weiter. Und es hätte sich viel mehr bei mir geändert. Und gerade wenn ich manchmal aus der Schule komme und dann so wieder meinen Frust auch im Unterricht abgelassen habe, dann bin ich sehr sauer über mich und traurig über mich. Aber auch zu wissen, dass auch hier Gott eine Vision hat. Eine Vision der Veränderung. Und hinter dieser Vision Veränderung steht einfach Liebe. Ja, wir kennen auch Erziehung und Führung, die was mit Schlägen, mit Härte zu tun hat. Doch bei Gott steht hinter dem Liebe. Und ich weiß, das fällt uns manchmal schwer zu glauben. Nur einfach mal so, wenn Gott seinen Sohn sogar auf diese Welt geschickt hat, dass er bereit war, für mich und für mein Versagen zu sterben. Was brauchst du mehr, als mir deutlich zu machen, dass Gott mich wirklich lieb hat? Gottes Führung und Leitung ist Liebe. Und wenn ich mir so jetzt diesen Vers danach betrachte, dann merke ich, das ist wirklich nicht nur so eine fromme Lyrik. Nicht irgendwas, was nur so dahergesagt ist, sondern ich nehme das David ab. Und ich kann von David viel über angstfreies Leben lernen. Natürlich nicht, dass ich komplett Angst ablege und über jede vom Haus springe in dem Vertrauen, dass mir ja nichts passieren wird, sondern wie Angst mein Leben nicht mehr bestimmen muss. Und ich habe da noch zwei Sachen, so kleine Mutmacher. Und das eine ist, der kleine Mutmacher kommt von meiner Tochter. Und die hat gesagt, wenn man Angst hat, dann muss man zu Gott beten. Und zwar hat sie das am Tisch gesagt, nachdem ich so in der, wieder gejammert habe, ja, ich muss die Predigt halten, ich habe gar keine Idee, was ich da sagen kann. Und meine Tochter so ganz spontan, ja, wenn man Angst hat, muss man beten. Und so einfach wie das klingt, hat sie doch so recht. Es ist einfach gut zu beten. Und eigentlich braucht man gar nicht mehr sagen. Ich hoffe, ihr wünscht euch nicht, dass ich das die ganze Zeit so gemacht hätte, nichts zu sagen. Und das Letzte, der zweite Mutmacher, sind die Spuren im Sand. Das ist, viele oder einige werden es vielleicht kennen, das ist schon ein älteres Gedicht aus den 60er Jahren, aber mir hat es immer wieder Mut gemacht. Und hiervon findet ihr nur die letzten Verse und ich lese euch mal das Ganze vor. Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Und ich persönlich finde das sehr mutmachend zu wissen, wenn ich durch schwere Zeiten gehe, da ist jemand, der trägt mich dadurch. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Vater, ich danke dir für diesen Vers, den du David damals aufs Herz gelegt hast und den er aufgeschrieben hat. Und ich danke dir, dass das nicht nur leere Worthülsen sind, sondern dass ich am Leben von David sehen kann, das geht wirklich, angstfrei zu leben. Und ich danke dir, dass du auch heute noch bei uns bist und dass wir auch wie David sagen können, wir müssen uns nicht fürchten, wenn wir durch dunkle Täler gehen, weil du bei uns bist, weil du uns beschützt. Und ich wünsche mir für uns alle, dass das tief in unser Herz fällt und dass wir das erleben dürfen, deinen Schutz und deine Gegenwart. Herr, lass uns erleben, wie du uns trägst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zu City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.